Den Einstieg zu der Predigt, zu der Vorgeschichte, die uns bewegen wird heute Morgen, ein kleines Anspiel.
Abba, Vater, Shalom, Jesus, danke, danke für den neuen Tag, danke, dass du auch heute mit dem Volk bist. Und danke, dass wir dein Wort haben, dass du immer noch redest, der Heilige Geist. Bitte, rede du heute Morgen zu mir. Und sag mir du den Weg für den Tag heute. Amen. Ja, bin ich denn da? Jesaja. Jesaja. So spricht der Herr. Oh, das kann ich brauchen. Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie verstoßen habe? Oder welchen von meinen Gläubigen habe ich euch verkauft? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft worden und um eurer Übertretung willen ist eure Mutter verstoßen worden. O Gott, stand im Volk Israel wie. Ich kleide den Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch. Ja, das Gericht wird kommen. Du musst es, Gott, wie du gerecht bist. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er erweckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Oh Gott, ja, das wird ich lassen. Lass auf das Wort, Herr, rede weiter. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Ja, das will ich wirklich nicht zurückgewichen. Herr, hilf mir, damit ich auch deinen Weg gehe. Oh Gott, hilf mir, deine Wege können zu gehen. Aber du hast gesehen, wie schwierig das ist, gerade in der letzten Zeit. Seltsam.
Philippus. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt.
Jerusalem, Gaza? Jesus, ich habe die Engel gesehen. Ja, ich habe gebetet, dass du mir deine Wege führen tust und dass ich Menschen von dir erzählen kann. Aber dort, ja, das ist ein weiter Weg. Aber, und du siehst ja, was letztens so passiert ist und dass ich eigentlich ziemlich versagt habe. Weil, ja, wenn du das sagst, wie sagt der Apostel Petrus immer wieder? Tut, was er euch sagt, dann will ich das tun. Und ich eigentlich meine Tasche und das Essen mitnehmen. Das ist, hey. Aber was soll ich denn dort? Keine Ahnung. Du hast meine Schlafmatte oder. Ja gut, vielleicht ist ja. Vielleicht finde ich unterwegs irgendwo noch eine Unterkunft, und ich kann schon von der Matte dabei haben. Also ja, dann macht auf den Weg. Der Herr hat gerufen.
Soweit die kleine Geschichte von Philippus. Ihr wisst, um welchen Philippus dass es gut tut. Ja. Das ist seine Vorgeschichte. Wir lesen sie in Apostelgeschichte, Kapitel 8, wer die Bibel dabei ist, kann das gerne aufschlagen. Wir werden uns beschäftigen mit der ganz bekannten Geschichte vom Kämmerer. Aber, heute schauen wir die ganze Geschichte von der Seite von Philippus an, denn es geht mir darum, ich würde uns ermutigen für die Evangelisation, den Glauben weitergeben. Und was können wir da vom Philippus lernen? Und wir schauen die Geschichte sehr oft vom Kämmerer an, gell? Und wie er da unterwegs ist und so weiter und so fort. Ich staune immer wieder, wenn man so Geschichten der Bibel lesen, je länger, je mehr dass man sie lesen tut, je oft. Ja, man kennt sie ja, gell? Man weiß, was er kommt. Aber jetzt überlegt euch, da würde ich euch einfach mitnehmen, die Geschichte wird zum ersten Mal mitzuerleben. Im Vers 27 heißt: Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. So ist die Geschichte weitergegangen, gell? Dass er begangen ist und er dort angegangen ist. Aber anfangen tut die Geschichte mit einem Aber. Ein Aber. Und wenn wir den Zusammenhang jetzt, und das lohnt sich zum Lesen, den Zusammenhang von Apostelgeschichte 8 lesen tun, sehen wir da schon etwas vorausgegangen. Und zwar ein negatives Erlebnis von Philippus. Er ist wohl einerseits Gottes Werkzeug gesehen, dass in Samaria, das ist nördlich von Jerusalem, die Samariter relativ in größerer Zahl zum Glauben gekommen sind. Auch als Folge davon, dass ja früher schon Jesus selber mit seinen Jüngern auch schon dort gesehen ist, aber dort haben sie eher noch Ablehnung erfahren. Aber jetzt sind ihm die Türen aufgegangen. Und Philippus ist das Werkzeug gesehen. Noch ein bisschen früher noch lesen wir, dass die Gemeinde Jesu Christi in Jerusalem verfolgt worden ist. Stephanus, Kapitel 7 und so weiter. Hat ihn aber nicht daran gehindert, jetzt halt weiterzugehen und das Evangelium weiterzugeben. Da kommt in Samaria der Simon, der Zauberer zum Glauben, oder? Und Juhui, da ist einer, der Einfluss hat. Einer, der die Menschen beeindruckt hat, ja, zweifelhafte Zeichen und Wunder. Und der kommt zum Glauben, lässt sich taufen, aber wo dann die Apostel kommen, entlarven sie ihn, dass er eine schlechte Gesinnung hat. Gell? Und dann hat sich der Philippus wahrscheinlich auch gedacht, einmal habe ich das nicht gemerkt. Oder? Und für jeder von uns hat schon Menschen erlebt, die irgendwie positiv auf den Glauben reagiert haben, aber irgendwann plötzlich wieder den alten Weg zurückgegangen sind. Da hat er ein Stück weit erlebt. Da hat sich auch etwas in Philippus gemacht. Gell? Und gleichzeitig kommt dann eben dann die Stimme, der Engel, und Jesus sagt zu ihm, geh dort hin. Das ist ein Auftrag Gottes. Engel sind ja Boten Gottes, wie es im Text heißt, die das weitersagen, was Gott ihnen gesagt hat. Sie sind in Anführungszeichen, nur die Ausführer von dem, was Gott gesagt hat. Und er geht, der Philippus. Trotz allem, gell, da ist das Aber. Vielleicht ist es auch wirklich, wo Gott mir sagt, hey Philippus, komm, bleib nicht hocken, bleib nicht resigniert, bleib nicht entmutig. Gang. Gang. Vielleicht aber auch braucht es einen Engel, weil jetzt etwas ganz Neues, etwas ganz Besonderes kommt. Und das lesen wir in der Bibel auch etwa die, dass Gott besondere Mittel hat, um zu Menschen zu reden, wenn er eben etwas sagen will und sagen tut, was der Mensch oder der Gläubige an und für sich nicht tun will. Und das passiert auch, glaube ich, in dieser Geschichte. Sind die beiden Aspekte ein bisschen damit drin. Wir lesen dann in Vers 27, er steht auf und geht nach Süden. Der Bote, der Engel sagt, und er tut es einfach, oder? Und wir lesen das so, weil wir Geschichte kennen. Aber das ist schon mal der erste Punkt. Wir denken vielleicht an eine kleine Wanderung, 1 bis 2 Stündchen, oder? Wenn du auf der Karte schaust, wo Samaria liegt, dann liegt das einiges nördlich von Jerusalem. Da ist nicht einfach noch geschwind ein kleines Spaziergängel gesehen, he? Und ein bisschen umschauen, was ist jetzt los da? Da können mehrere Stunden gesehen sein, da können sogar mehrere oder 1 bis 2 Tage gesehen sein. Überleg dir das einmal, gell? Der Auftrag. Aber er geht. Er geht. Wir wissen nicht, dass er gerade dran war, ist. Am Arbeiten. Eine Familie hatte er, hatte 4 Töchter. Er geht, gell? Gott sprach, und das tun ich schon bei den ersten Christen immer wieder, aber auch bei Christen, die heute manchmal leben, tun. Gott redet und sie tun es. Wenn Gott redet, macht das und jenes, dann hören wir nicht, ja aber. Dann gibt es kein Aber mehr. Gell? Und wunderbar finde ich, und, wie Gott zu ihm reden kann. Klar, ist ein Engel gesehen, aber wir sehen noch später, es hat nicht nur einen Engel gebraucht. Was auch noch auffällig ist, lesen wir, in dem, was der Engel gesagt hat, in dem Auftrag Gottes, lesen wir, was er dort zu erwarten hat, auf dieser Straße, von Jerusalem nach Gaza. Im Übrigen noch spannend, geschichtlich, Gaza. Nein, richtig, Kopfschütteln. Wir wissen es nicht, es ist einer von den Befehlen Gottes, gehen wir mal und wir schauen dann weiter. He? Super, das hören wir gern. He? Das hören wir gern. Wenn man nicht genau weiss, ja, was wir jetzt machen sollten. Das ist eines der grössten Schwierigkeiten als Gemeindeleiter, dass die Leute dauernd wissen, und jetzt, was muss ich machen, und zäb, und zäb, und zäb, und zäb, und zit, und da. Die müssen alles fast einen Beschreib haben. Liebe Leute, Gott schafft anders. He? Gott schafft anders. Bin ich immer noch erleichtert. Dass Gott das auch so macht in ihm immer. Könntest du nicht noch, wie du es machst, ist mir eigentlich gleich, aber ist mir gleich, wie du noch den Kaffee machen tust. Und wer, wie, wo und so weiter. Gell? Ich habe keine Lust, noch einen Arbeitsbeschrieb zu machen, was du zu tun hast. Das zeigt dir dann Gott schon. Ganz einfach. He? Gut, ja, genau. Also, er geht. Und den Punkt muss man jetzt wirklich im Kopf behalten. Er weiß nicht, was er auf der Straße von Jerusalem nach Gaza erwarten wird. Er hat keine Ahnung. Muss ich dort Blumen sammeln? Muss ich dort, oder was auch immer? Wir gehen gerade davon aus, ist ja klar, dort warten die Kämmerer und so weiter und so fort. Von dem weiß er nichts. Gell? Er hat nur einen Auftrag, Gang, und er denkt sich vielleicht, aber Herr, da in Samaria habe ich so einen Haufen Gläubige, die gerade zum Glauben gekommen sind, und du schickst mich jetzt weg. Und wie lange? Alles ist im Nebel. Alles ist im Dunkeln. Jetzt noch. Nun, es geht dann weiter. Vers 27 wird dann das beschrieben, wer er ist. Und der Text macht das. Der Philippus selber weiß das noch nicht. Also der Engel geht ihm eben nicht den Beschreib, wer er da erwartet tut. Und weiss, dann ist euch schon aufgefallen, wie der Text eben das dann beschrieben tut, oder der Mann beschrieben tut im Vers 27. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Das ist seine Situation. Da hat Philippus später alles erfahren. Aber da, zu dem Zeitpunkt, weiß er es nicht. Aber einer weiß es. Gott. Und darum finde ich da den Text so interessant. Wie der Heilige Geist da, eins ist der Philippus in der Geschichte, oder aufzeigen tut, dann jetzt der Kämmerer, wenn er die beiden Lebensspuren zusammenbringen tut. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei dem Punkt, wie da der Bericht, den Lukas aufgeschrieben hat, detailreich den Mann beschreibt. Ein Äthiopier, seine ethnische Identität. Ein Kämmerer, in anderen Übersetzungen heisst Eunuch, da gehen wir noch ein, seine sexuelle Identität, Eunuch. Jemand, der entmannt worden ist. Ein Gewaltiger der Kandake, das ist die äthiopische Königin. Und dort ist er Finanzminister. Seine berufliche und seine gesellschaftliche Stellung wird gezeigt und gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Er ist ein Religiöser. Er ist ein Suchender. Und macht eine weite Reise, um da zu suchen. Oder zu finden, wenn wir suchen. Und man suchen tut. Spannend, hä? Schon interessant. Wie der Text den Mann beschrieben tut. So genau. Ja, jetzt, Vers 28, nun zog er wieder heim, der Kämmerer, saß auf einem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin, halte dich zu diesem Wagen. Dann haben wir das zweite Aber. Beim ersten, er wäre nie gegangen, dort hin, der Philippus. Im zweiten zeigt unser Text auch, der Philippus hat das noch gerne realisiert. Was will jetzt Gott? Eben, darum habe ich das betont. Er hat doch keine Ahnung, was ihn erwartet dort unten, auf dieser Straße. Und ich sehe da dort irgendwo einen Wagen, stell mir das irgendwie so vor, einen Wagen, der hockt der Kämmerer da drauf. Wahrscheinlich hat es so zwei, drei Diener gehabt. Ich nehme nicht an, dass er allein unterwegs ist. Er ist ein relativ einflussreicher Mann gewesen. Vielleicht auch ein bisschen reich. Ja, er muss reich gewesen sein. Warum das so ist, sage ich heute gerade noch. Weil er ist etwas am Lesen. Was? Die Jesaja-Rolle. Und wisst ihr, wenn ich den mal im Himmel frage, wie kommst du zu dieser Jesaja-Rolle? Hä? Also, es hätte nicht einfach eine Buchhandlung gehabt, wo du kannst Jesaja-Rolle kaufen in Jerusalem. Dazumal. Die sind ja abgeschrieben gewesen von Hand. Wie kommt ein Heide, kein Jude, wie kommt ein Eunuch, also im doppelten Sinn ein Unreiner für die Juden, wie kommt der zu dieser Jesaja-Rolle? Schlitzohr. He? Irgendwie hat er es geschafft, leisen wir. Das Positive sind Schlitzohr. He? Er war ein Suchender gesehen und er wollte nicht mit leeren Händen retourgehen. Er ist nämlich enttäuscht. Weil als solcher, wie er ist, mit seiner Identität, hätte er auch im doppelten Sinn nie in den Tempel gehen können. Er war ein Heide und als Eunuch ein Unreiner. Doppelt unrein. Die Türen des Tempels verschlossen. Der Zugang zu Gott für dich geschlossen. So hat er in Jerusalem das Volk Gottes angetroffen. Der Stamm, wo eigentlich jetzt sollen, ein Beispiel und ein Zeuge vom einzig wahren, lebendigen Gott sehen. Das war ein Hammer für den Suchenden. Das ist traurig. Und dann, irgendwie hat er es geschafft, dass er zu dieser Jesaja-Rolle gekommen ist. Und die ist er jetzt eben am Lesen, gell? Auch von dem weiss, zu dem Zeitpunkt, der Philippus alles nimmt. Gott ist da am Regieführen. He? Gott ist unterwegs mit dem Eunuch, mit dem Kämmerer und mit dem Philippus. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel, gell? Und da staune ich an Philippus, wie er geistesgegenwärtig ist und Gott zu ihm kann reden. Hey, halt dich jetzt da zu dem Wagen. Da ist mein Ziel. Und ich glaube, er hätte überhaupt das Ziel gehabt am Anfang. Auch weil der Geist Gottes ihm das sagt. Dann geht er natürlich. Das ist gehorsam. Da ist ein feinfühliges Herz, ein feinfühliger Geist haben, was er will. Und dann mache ich es. Weil er ist auch ein Jude. Wobei sein Name verratet, dass er ein griechischstämmiger Jude ist, der Philippus. Und der da irgendwie einfach schon ein bisschen, irgendwo ein bisschen weiter ist. Wie im Verlauf der biblischen Geschichten, erst im Kapitel 10 kommt die Geschichte mit Cornelius und wo Gott den Heiden das Evangelium auftut. Da in dieser Geschichte sind wir jetzt beim ersten Heiden, nicht Jude, der zum Glauben an Jesus Christus empfinden tut. Und der Philippus, dort ein paar Grenzen oder rote Linien, wo sie sein Verständnis noch gibt, überschreiten, um dem Maß Evangelium zu sagen und ihn auch zum Glauben zu führen. Wunderbar. Aber zuerst noch, geh hin und halte dich zu dem Wagen. Okay, gang ich. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einen grossen Respekt gehabt. Was will ich dem sagen? Wer bin ich schon? Das ist irgendwie ein höheres Tier, das da unterwegs ist. Gell? Kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben. Dem oder der das Evangelium sagen. Er hat es gemacht. Und die weitere Geschichte kennt er. Mich jetzt erinnert an die Predigt vom letzten Sonntag, Thomas Vögelin, auf Gott hören. Lernen auf Gott hören. Da ist der Schlüssel gesehen im Leben da, in dieser Situation von Philippus. Und ja, er geht an. Wo seid uns und dir vielleicht Gott in den nächsten Tagen und Wochen jetzt auf die Evangelisation an? Halte dich da zu dem. Geh zu diesem und jenem. Bist du geistesgegenwärtig? Lebst du mit dem Bewusstsein, Gott braucht mich. Gott braucht dich. Er braucht nicht einfach unser Evangelisationsziel, wo gestern los war. Auch. Das ist jedes Mal eine Ermutigung. Und eigentlich wünschte mir, alle wären mit dabei. Und die Ermutigung zu erleben. Nicht weil man es könnte, wie der Geist Gottes es braucht. Nicht weil jeder das muss. Es ist einfach das Erlebnis. Gott braucht mich. Mich hat sich erinnert an den Albrecht Kellner, den habe ich schon etwa erwähnt. Ich bin gerade mal ein Büchlein von ihm am Lesen. Er ist ja der Physiker, es gibt auf YouTube einige Vorträge von ihm. Der Physiker, der zum Glauben gekommen ist, und ich ja euch schon gesagt habe, den lade ich nächstes Jahr in Evangelisation. Mit dem würde ich ein paar Tage machen, weil was der erzählt, ist wirklich interessant. Und ich glaube, ich kann Menschen abholen, gerade auch, die ein bisschen in der Esoterik sind, die mit Drogen schon zu tun haben, die wissenschaftlich bewandert sind, da ist er. Gell? Wirklich, es lohnt sich, seine Biografie zu lesen. Das ist ein Büchlein, Licht für die Welt, Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen. Da schreibt er, macht den Mut, wie evangelisieren und so weiter. Wie macht er das? Ich habe in der Predigt im Anhang habe ich etwas rausgescannt, rauskopiert, wo man darauf sehen könnte. Ja, ich komme gerade später noch darauf, wieso ich das gemacht habe. Aber da drin hat es ein Gebet, und er weitergeht tut. Und ich uns auch gerne weitergeben, mitgeben. Und so das Gebet lautet so. Herr Jesus, lass mich Menschen zum Glauben an dich führen. Hat nicht schlecht gestaunen, gestern, als wir in die Schule kamen mit Manuel Tanner. So ziemlich fast wortwörtlich hat er das auch gebetet. Und das auch gesagt. Und der Albrecht Kellner sagt, wenn du von ganzem Herzen das im Herzen hast, Jesus, ich möchte, ich weiß nicht wie, ich fühle mich unbrauchbar, aber Herr Jesus, ich will Menschen zum Glauben an dich führen. So wie analog Matthäus 28, 19 und 20. Dann wird er das tun. Er wird dich brauchen. Je unfähiger du dich fühlst, umso besser. Mit dem macht es er und nicht du. Das ist wirklich eine von den Lügen des Teufels. Ich kann das nicht. Ist euch schon aufgefallen, dass Gott an Petrus als erstes gesagt hat, ich will dich zu einem Menschenfischer machen? Und noch gar nicht rumgesehen. Bis in einer Bekehrung. Dass er bei Paulus genau ähnlich gesagt hat, und der soll mir ein Zeuge sehen von Heiden. Der soll mir ein Zeuge sehen. Wo er nicht rumgesehen ist. Also ein Evangelist sehen. Eine See, was das Evangelium weiter sagt, da kann jeder, sagt auch der Albrecht Kellner. Weil er selber die Erfahrung gemacht hat, dass es wirklich so ist. Der Punkt ist noch, ja Herr, hörst du sein Anklopfen jetzt? Auch du kannst das. Auch dich will ich brauchen. Dann mach dein Herz dazu auf. Im Folgenden würde ich, darum haben wir auch den Text gelesen im Kolosserbrief, drei Sachen anschauen, ganz kurz antippen. Ja, wie können wir das denn machen? Wie kann ich ein Zeuge sehen? Und da ist mir der Kolosserbrief aufgefallen. Und der erste ist der Vers, die beiden Vers, wo wir die Einleitung gelesen haben. Lasst das Wort des Christus reichlich wohnen. Und was immer ihr tut, in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Genau da hat auch der Philippus gemacht. Er hat das Wort Gottes wohnen lassen. Er hat die Bibel gelesen. Er ist in der Verbundenheit mit Jesus gesehen. Wir lesen hier das Wort des Christus reichlich wohnen lassen. Darum sollen wir die Bibel lesen. Gell? Aber nicht nur einfach die Bibel lesen, sondern Verbindung mit Jesus suchen, Tag für Tag. So wie der Philippus, Herr, danke für einen neuen Tag. Was hast du mir heute zu sagen? Auf sein Reden zu hören. Und dann Verbindung suchen, Vers 17. Und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Nicht nur den Kopf füllen, das Herz füllen und Taten sprechen lassen. Das, was du lesest, am Morgen, Mittag oder Abend, in den Alltag hineinzunehmen, das ist der Sinn und Zweck vom Bibellesen. Da bin ich radikal, sonst kannst du gar ganz sehen lassen. Weil ich kein schlimmer Christ als der, der alles im Kopf hat und nichts tut davon. Da kommt dann meistens sehr verkehrt raus. Das Das ist der erste Punkt. Gottes Wort wohnen lassen und Täter davon zu werden. Das Umsetzen im Alltagsleben. So wie der Philippus eben. Er redet, ich tue es. Der zweite Punkt ist, Kolosser 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Nur das ist meine Annahme, wenn ich den Philippus wieder anzüchern tue. Er ist schon längere Zeit unterwegs gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, Herr, was soll ich dort? Herr, was soll ich auf dieser Straße? Herr, was erwartest du von mir? Oder? Beten, weil Nebel. Er sieht nicht, warum und wieso. Keine Ahnung. So geht es manchmal vielleicht auch. Bettend. Bettend unterwegs zu sein. Und gleichzeitig auch wieder das Anliegen haben, Gottes Wort können, das Geheimnis. Und das ist ja auch tröstlich. Und du denkst, das Evangelium wieder sagen, ich habe das nicht, oder? Ja, es ist ein Geheimnis. Sogar für den Apostel Petrus, oder? Und er betet, helfet mir. Hey, das ist doch wunderbar, und da lese ich, du sagst jemandem, was machen wir da außen, wie sollen wir überhaupt? Und die schreit die ganze Zeit mit den Leuten. Wunderbar, machst du das tiptop, oder? Weil du manchmal fragst, Herr, wie kann ich das machen? Gut. Auch der Apostel Paulus betet, helfet mir. Wie kann ich das Geheimnis von Christus, wie kann ich das Evangelium überbringen, damit die Leute das verstehen? Es ist nicht einfach. Es braucht der Heilige Geist dazu. Es braucht einfach nur, jawohl, ich gehe. Und dann kommt das schon. So erlebt man es eigentlich immer wieder auf der Straße, oder? Dann kommt das schon. Genau. Der dritte Punkt ist auch, der Paulus der Kolosser sagt, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ja, sich auch weiterbilden. Klar, der Philippus, der hat es natürlich schön gehabt, oder? Der kommt ja an den Wagen an, kommt zu dem Eunuch an und der lässt gerade die Jesaja. Ja gut, das ist natürlich so ein Steilpass, gell? Das habe ich noch nie erlebt. Wie ist jetzt du und ich sagen, oder? Dass du zu jemandem kommst, oder? Und dir und jenen der Kaffeepause gerade die Bibel lesen. Und du kommst an und sagst, verstehst du, was du lesest? Und sie sagt, nein, ich komme nicht raus. Soll das helfen zu erklären? Auch das wäre noch cool. Ja, das wäre doch schön, nicht? Und das habe ich mir auch aufgeschrieben bei der Predigt. Und das wäre noch schön, oder? Und dann sind wir am Mittwoch rausgegangen. Am Mittwoch. Und da kommt doch tatsächlich eine Frau bei unserem Tankstellenmobil vorbei. Bleibt so stehen. Ah ja, einen Kaffee möchte jetzt gerne noch. Und so. Und irgendwie ist mir so auf dem Herz gesehen, wenn ich eine Predigt vorbereitet habe, sie zu fragen, haben Sie auch schon die Bibel gelesen? Ja, das habe ich auch schon, aber ich bin nicht rausgekommen. Oder? Und jetzt sind wir ein Gespräch gegeben und so weiter, und ich hoffe, Sie konnten jetzt mal in die Tankstelle, wenn wir dort das Neue Testament gehen, das Lukas-Evangelium, legen Sie, da können Sie es besser verstehen. Die hat schon Kontakt mit Christus, ist sogar schon in eine Freikirche gegangen, aber hat dort etwas Negatives erlebt. Und, aber denkt, aha, die Leute geht es doch. Wieso nicht einmal diese oder jene fragen, lesest du auch die Bibel? Wie du lesest sie ja auch. Hey, schämen wir uns, dass wir die Bibel lesen tun? Nein. Die Leute lesen alles Mögliche von Büchern. Gerade heute sehr viel über Buddhismus und so weiter. Ja, wir lesen die Bibel. Vielleicht kommt die Frage, ja, warum lesest du sie? Da kannst du erzählen. Ganz einfach. Gell? Warum nicht? Wisst ihr da mit dem euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salzgewürz, gell? Da denke ich mir, huch, ja, genau, und da geht's ja. Denke ich mir, auch da hat er gesagt, helft mir, ich brauche das Gebet, damit ich das Geheimnis von Jesus, damit ich das Evangelium kann weitersagen. Es fällt auch mehr Menge schwer, gell? Wie gesagt, deine Unfähigkeit ist Gottes Fähigkeit, die zu brauchen. Nehmen wir doch die drei Punkte mit. Gehen wir zurück zum Philippus. Er ist ja eben zu den Männern gekommen. Da kommt es zu einem wunderbaren Gespräch, da muss ich nicht näher reingehen. Da ist dann der oft meistens der Kernpunkt da mit dem Jesaja und so weiter. Wie wunderbar dort im Jesaja 53 in das Evangelium ja erklärt wird und der Philippus einen Steilpass nehmen und ihm dort kann erklären, schau mal, da ist Jesus und dann da ist passiert und er ist gestorben für seine Sünde und so weiter und so fort. Gell? Vers 35 heißt, Philippus aber tat seinen Mund auf. Ist gut, he? Philippus tat seinen Mund auf. Oder? Und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium, weil er parat war. Das ist ein heikler Punkt, gell? Nicht predigen. Nicht unbedingt predigen, Leute anpredigen. Aber da ist es der Zeitpunkt gewesen, den Menschen zu erzählen von ihm. Aus dem, Philippus aber tat seinen Mund auf, würde ich nochmal drei Punkte machen. Drei Hilfen, um ins Gespräch zu kommen. Macht Ohren auf. Macht Ohren auf. Was schwätzen die Leute? Was beschäftigen die Menschen? Mach auch die Augen auf. Wie laufen die Leute um? Heute siehst du aber traurig aus. Ist etwas? Nein, ist schon gut. Die Ohren aufmachen, die Augen aufmachen. Geh mal auf die SRF-Webseite. Was beschäftigen die Leute? Wie oft hat es Themen über den Sinn des Lebens? Wie führt man ein glückliches Leben? So Themen lässt du auf der SRF-Webseite. Und jetzt Artikel dazu. Wenn du Zeitung lesest, wenn du Radio hörst, was beschäftigen die Leute? Damit du etwas zu sagen, oder zu, weil das beschäftigen die Leute an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Nachbarn. Hast du Anknüpfungspunkte? Gell? Alles ein bisschen unter dem Aspekt, der Heilige Geist, geh zu dem Wagen an, lass zu. Und dann gehört er Jesaja 53 zu lesen. Wenn er 100 Meter Abstand gehabt hat, hat das nicht gehört. Wir müssen näher bei den Menschen sein. Wir müssen näher in der Gesellschaft sein. Ich weiss, die Bibel steht auch, wir sollten uns von der Welt absondern. Das heisst aber nicht, dass wir ins Kloster gehen und im Kloster leben sollen. Wir sollten näher bei den Menschen sein, was sie beschäftigt, was sie bewegt tut. Nur dann können wir Zeugen sehen. Und dann, wenn du es gehört hast, mach das Maul auf. Lern den logischen Zusammenhang vom Evangelium zu erklären. Und das ist nicht so einfach. Und da kommt eben ein Spiel von Albrecht Kellner, das ich rauskopiert habe aus dem Buch da, Licht für die Welt. Könnt ihr im Anhang nicht lesen. Hat er einfach eine Kurzfassung, wie er das machen tut. Und das zu lernen, da müssen wir wirklich auch lernen. Gell? Da muss auch ich lernen. Wo denke ich, Kurt, da kannst du gut schwätzen. Nein, wenn sie es immer wieder lernen, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Von dem Standpunkt, wo sie sind, da ist die Schwierigkeit einerseits, oder? Und der dritte Punkt ist, komm direkt auf den Punkt. Mach Jesus zum Thema deiner Gespräche. Darum, lass das Wort des Christus in euch wohnen. Reichlich, viel. Lebe mit Jesus. Darum der Punkt, wie kann ich das umsetzen? Wie lebe ich mit Jesus? Bei Lebensfragen, bei Lebensproblemen, bei Arbeitssituationen. Bringst du Jesus mit ins Spiel? Lebst du mit ihm? Betest du dort? Erfahrst du seine Hilfe? Du kannst es, ganz bestimmt. Da habe ich verschiedene Beispiele aus meinem Alltagsleben heraus, wo ich gemerkt habe, der Herr ist da. Und bringen wir Jesus ins Spiel. Und wie wir mit Jesus unterwegs sind, reden wir auch von ihm. Weißt, Jesus hat mir dort und da geholfen. Ich habe die Bibel gelesen und gemerkt, dass ich da und da machen sollte. Und gar nicht frömmlerisch. Sondern einfach so, wie man lebt. Da irgendwie macht das Maul auf.
Halleluja.
Ist es so? Genau. Und dann kommen die Rücksprachen schon. Die einen würden sagen, hey, sag ich, brauche ich nicht und so weiter. Aber was andere Leute mit anderem Glauben das einfach so machen tun, ist euch das Wort, das Beispiel, ist euch das Wort Achtsamkeit in der letzten Zeit begegnet? Sehr oft, he? Sehr oft. Ich staune, im negativen Sinn zwar einerseits, ich staune, wie Menschen vom buddhistischen Gedankengut und vom esoterischen Gedanken geprägt sind. Extrem. Achtsamkeit. Ich möchte eine Aufgabe geben, oder? Überlegt euch mal, jetzt erst mal googelt, um was geht es bei dieser Achtsamkeit? Und dann überlegt euch mal, wie kann das Wort Achtsamkeit, was man dort machen tut und was das da geht, wie kann das ein Brock sehen auf Jesus an? Wie lebt mehr Achtsamkeit? Wie lebst du sie mit Jesus? Menschen sind oft viel näher am Evangelium zu. Sie sind eben Suchende. Und wir sind die, die gefunden haben. Das ist der Albrecht Kellner. Und ich merke, was Jesus für ihn tun hat. Er ist ja ursprünglich Christ gesehen, landeskirchlich aufgewachsen. Und er hat das alles auf die Seite gelegt, bis ihm die Augen aufgegangen sind. Und er hat zur Erkenntnis gekommen ist. Im christlichen Glauben geht es um Erkennen, nicht einfach um das richtige Verhalten. Da hat er gelernt, den Menschen das Evangelium können so weiterzeigen und auch weiterzugehen. Und hat er über Jesus geredet und obwohl er Wissenschaftler war und so weiter, ist das alles kein Problem gewesen. Ist ein Zeuge gewesen. Kommen wir zum letzten Punkt noch. Zum total erstaunlichsten Punkt. Und der, da habe ich wirklich einfach gestaunt, wie aktuell die Bibel ist. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Ich habe ihn genannt, der dritte Punkt, Philippus in den Spuren, in den unbequemen Spuren von Jesus. Warum unbequeme Spuren? Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Da hat man Jesus angehängt, gell? Und wir wissen von ihm, Jesus ist mit Zöllner und Prostituierten. Nicht umeinander zogen, nicht umzächten. Aber er hat keinen Stopp gemacht. Er hat die Menschen nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, auch ihr könnt zu mir kommen, wenn ihr Suchende sind, wenn ihr umkehren wollt, wenn ihr ein neues Leben anfangen wollt. Er hat niemandem die Tür verschlossen. Eben, das Gegenteil von dem, was dazumal das Judentum gemacht hat. Entgegen dem Gesetz von Mose. Notabene. In Gottes Absicht ist es anders. Wir gehen zurück zu dem Eunuch. Und ich habe am Anfang betont, interessant, wie der Text den Mann uns vorstellen tut. Und ich habe in meinen Kommentaren bin ich auch darauf gestoßen, in einer kleinen Aussage, dass von der Identität, die von dem Mann gesagt wird, oder sie vorgestellt wird, eben, dass er Äthiopier ist, warum lesen, kennen wir die Geschichte vom Kämmerer? Gell? Ich weiß nicht, ob wir sie so gut würden kennen, so positiv, wenn man das, ich sage es jetzt mal, das richtige Wort brauchen würde, wo im Griechischen steht. Im Griechischen steht nämlich das Wort für Kämmerer, Eunochos. Eunochos, genau. Eunochos. Das Wort Eunuch. Ein Mann, der entmannt worden ist, der kastriert worden ist, der nicht mehr zeugungsfähig ist. Ist nicht ganz schön, oder? Fast ein bisschen peinlich, oder? Und da wird er zweiter Stelle genannt. Und in der Aufschreibung oder Beschreibung vom Lukas da wird er immer wieder im Griechischen Eunuchos genannt. Immer wieder der Eunuch, der Eunuch und der Eunuch und der Eunuch. Nicht der Äthiopier. Wäre doch ein bisschen neutraler, oder? Seine Ethnie. Nicht der Finanzminister von der Kandarke. He? Und der Finanzminister von der Kandarke, der bekehrt sich jetzt. Nein. Auch nicht einmal, dass er ein Suchend ist, der nach Jerusalem gegangen ist. Er redet dauernd den Lukas vom Eunuch. Und er hebt seine sexuelle Ausrichtung hervor. Warum? Habe ich vorher noch nie gecheckt. Wirklich noch nie. Merkt ihr, wie aktuell dass das heute ist, in einer verdrehten und verkehrten Ausrichtung unserer Gesellschaft. Aber jetzt eben, dass Gott dem Mann die Tür weit aufmachen tut. Nicht, weil er das bestätigen tut. Ich nehme es jetzt eigentlich schon als einen Hinweis für unsere Zeit heute. Wenn wir evangelisieren tun, dass wir nicht schauen, bist du homosexuell, bist du eine Lesbe oder bist du so oder so. Wenn man das Evangelium verkündigen tut, ist es für alle gleich. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich vor 4-5 Jahren, wenn mir jemand gegenüber gestanden wäre und irgendwie merke ich, ui, das ist, hat die und die Ausrichtung. Der liebe also gerne eine Quere. Ich rede da mit einem Mann, aber eigentlich ist es eine Frau. Hätte ich wahrscheinlich eher ein komisches Gefühl gehabt. Aber heute nicht mehr. Nein. Ist mir egal. Wirklich egal. Wenn es ums Evangelium geht. Und da macht der Text und macht der Lukas die Tür weit auf. Und wenn er genau lest im Neuen Testament, sieht man dann etwa die, auch in den Paulusbriefen. Solche sind etliche von euch gewesen. Bis hin zu Knabenschändern. Pädophile, die zum Glauben gekommen sind, die umgekehrt sind in ihrem Leben und Jesus als Retter angenommen haben. Gell? Wir dürfen das nicht einfach für gut heißen. Aber das Evangelium kennt keine Schranken. Der Mann geht noch in einer weiteren Reise noch zum Tempel und die Türen sind geschlossen, findet dort die Jesaja-Rolle. Irgendwie geht retour, ist enttäuscht, ich verstand nur den Bahnhof. Und Gott führt den Philippus irgendwo von Samaria über x Kilometer dort an und verbindet die zwei, oder? Dass er das Evangelium hört. Und er kommt zum Glauben. Und er wird getauft. Da ist Gottes Tür voll, ganz offen. Darum auch für uns. Wir müssen gerade in der heutigen Zeit für alle Menschen die Türen für das Evangelium offen sein. Klar sollen sie nicht so bleiben. Denn der Weg mit Jesus gehen. Und da wird ein längerer Weg sein. Gerade die Menschen mit so schwierigen Einstellungen, was ihre Sexualität anbelangt, treffen wir immer mehr an. Aber die sind auf der Suche nach dem wahren Leben. Und wir haben das Leben in Jesus Christus gefunden. Sagen wir es ihnen. Wir haben die Suche durch alle Liebe. Voll schräg. Wir haben die wahre Liebe, die sie effektiv brauchen. Merken sie das? Werden sie das erfahren, wenn sie da die Tür hineinkommen? Wenn sie in Gemeinschaft sind? Oder haben wir innerlich, oh, da ist ja so einer und die ist ja so einer? Betet darum, dass Gott euch Freiheit gibt in diesen Sachen. Denn ein Geiziger ist nicht besser. Oder einer, der Ehebruch gemacht hat, ist auch nicht besser. Also jemand, der quer ist oder x eine Ausrichtung hat. Sie sollen nicht so bleiben. Aber sie haben einen schweren Weg, wo sie dann weitergehen mit Jesus. Und da brauchen sie die Aufnahme, die Annahme von Gläubigen, von Christen. In Jesus sind wir eins. Ich finde die Geschichte von Philippus haben wir mit ganz neuen Augen gesehen. Weil der Text, so wie sie erzählt wird, fünfmal der Eunuch erwähnt wird. Die anderen Identitäten eins oder zweimal, wenn überhaupt. Das ist erstaunlich, nicht? Auf einer Stelle wird da die Geschichte uns geben wird. Aktueller denn je. Ermutigender denn je. Gott wird dich gebrauchen. Und ich will schliessen mit dem Gebet. Hast du jetzt eine Zeit lang Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Willst du das Gebet mit mir zusammen beten? Herr Jesus, lass mich Menschen zum Glauben an dich führen. Ich lade euch jetzt ein, dass das Gebet dir was wollt. Sonst kannst du einfach still bleiben. Dass ihr das miteinander beten könnt. Herr Jesus, lass mich Menschen zum Glauben an dich führen. Amen.